Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um die Zukunft der Datenschutzaufsicht. Unser Interviewpartner ist Professor Dr. Dieter Kugelmann, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz.
Werbung. Sie wissen gerne Bescheid über den Datenschutz, legen aber Wert auf echte Handlungsempfehlungen für die praktische Umsetzung? Unser Tipp für 2023. Gönnen Sie sich und Ihrem Team ein Datenschutzpraxis-Abo. So profitieren Sie das ganze Jahr von hilfreichen Erläuterungen und Arbeitshilfen unserer erfahrenen FachexpertInnen. Unsere Chefredakteurin stellt sicher, dass in wirklich jedem Beitrag ganz konkrete Praxistipps enthalten sind. Interessiert? Fordern Sie jetzt ein Probeheft an unter https://u.wk.de/1222.
Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie wie immer zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
Hallo Severin, hallo liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer.
Ja, heute haben wir schon zum mittlerweile dritten Mal Professor Dr. Kugelmann zu Gast in unserem Podcast und da begrüße ich Sie sehr herzlich, lieber Professor Kugelmann. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Morgen, hallo.
Ja, Sie sind schon zweimal in der Vergangenheit unser Interviewpartner gewesen. Wir haben uns unterhalten über Brexit und über Meldepflichten im Rahmen von Cyberattacken. Und heute haben wir uns nichts Geringeres vorgenommen als die Zukunft der Datenschutzaufsichten. Ja, neue Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene, Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Es gibt viele Punkte, wo man Einflüsse auf die Zukunft der Arbeit der Aufsichtsbehörden vermuten kann. Oliver, lass uns gerne gleich einsteigen ins Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne. Und erstmal zum Thema der Aufsichtsbehörde. Wir finden dazu ja etwas im Artikel 51 Datenschutzgrundverordnung. Ich zitiere das jetzt mal, dass wir den Hintergrund erstmal haben. Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass eine oder mehrere unabhängige Behörden für die Überwachung der Anwendung dieser Verordnung zuständig sind, damit die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung geschützt werden und der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union erleichtert wird. Und damit verbunden sind ja viele Aufgaben der Aufsichtsbehörden und dazu findet man in Artikel 57 Datenschutzgrundverordnung etwas und dazu gehört zum Beispiel maßgebliche Entwicklungen zu verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz personenbezogener Daten auswirken. Dazu kann zum Beispiel gehören die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie, Entwicklung der Geschäftspraktiken und es gibt auch Entwicklungen, wie wir ja heute diskutieren wollen, die sich in veränderten neuen Aufgaben vielleicht der Datenschutzaufsicht niederschlagen könnten. Und deshalb würden wir gerne über die Zukunft der Datenschutzaufsicht mit Ihnen, lieber Herr Professor Kugelmann, sprechen. Da würde ich gleich mal mit meiner ersten Frage loslegen. Und zwar, Sie haben ja einen Aktionsplan des LFDI Rheinland-Pfalz veröffentlicht mit der Überschrift Aufsicht und Aufklärung. Könnten Sie uns vielleicht ein bisschen was erzählen zu den Schwerpunkten dieses Aktionsplans?
Es geht darum, Prioritäten zu setzen. Sie haben ja zu Recht gesagt, wir haben eine ganze Fülle von Aufgaben. Also dieser Artikel 57 ist sehr, sehr lang, hat ganz viele Einzelpunkte. Und natürlich kann man nicht alles gleich machen, muss immer gucken, wie sind die Ressourcen. Und deshalb war mein Ziel, einfach zu überlegen, kann man einen, ich sag mal, übergeordneten datenschutzpolitischen Schwerpunkt vielleicht für das Jahr festmachen? Und zweitens, wie sieht's aus mit Maßnahmen, mit Aufklärungsmaßnahmen, auch mit Beratung oder eben auch mit Kontrolle. Und wir haben eben da unter anderem reingeschrieben, dass wir nach der Pandemie jetzt wieder verstärkt vor Ort Kontrollen machen möchten. Als übergeordnetes Ziel habe ich den schillernden Begriff der digitalen Souveränität gewählt. Einfach hier geht es darum, übergeordnet auch nachzudenken, wie abhängig sind wir von bestimmten Infrastrukturen, die nicht in Europa sitzen. Wir haben da ja leider schlechte Erfahrungen gemacht in letzter Zeit mit Abhängigkeiten. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob jetzt die Infrastruktur in Russland sitzt oder in den USA, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt zu überlegen, ein Land wie Rheinland-Pfalz oder eben die anderen Länder, der Bund, Deutschland, wenn wir technologische Infrastruktur brauchen, und die brauchen wir, wie wollen wir die ausgestalten, wie souverän wollen wir da sein, können wir da vielleicht auch sein, was müssen wir da überlegen? Und das war so ein bisschen der Ansatz sozusagen vor dem Hintergrund konkreter Entwicklungen. Sollten wir da nicht über eigene Cloud-Entwicklungen nachdenken, was ja getan wird? Wie sieht's aus mit dem, was etwa auf Landesebene durchgeführt wird? Da laufen Verträge aus. Ist vieles on-premise, aber wenn wir in die Cloud gehen, dürfen wir das überhaupt, können wir das überhaupt? Und wenn ja, wer soll die Cloud betreiben? Wie soll sie betrieben werden? Wie soll sie kontrolliert werden? Das war so ein bisschen der Hintergrund vor dem Aktualitäten, den ich da gesetzt habe.
Also finde ich absolut gut und richtig, dass man einerseits bei der Vielzahl der Aufgaben, andererseits bei den doch knappen Ressourcen, die man eben als Aufsichtsbehörde auch hat und eben bei den vielen neuen Entwicklungen sagt, das sind Punkte, die man sich jetzt schwerpunktmäßig anschaut. Hat das denn irgendwie Veränderungen bei der Arbeit der Aufsichtsbehörde? Gibt es da etwas, was Sie sagten schon, das Thema der Vorortkontrollen jetzt nach der Pandemiezeit?
Es ist in der Tat so, dass ich den Aktionsplan ja mit meinen Kollegen hier abstimme. Das heißt also, ich habe erst mir zuliefern lassen, was die einzelnen Bereiche denn in diesem Jahr für Schwerpunkte setzen möchten und habe das sozusagen zusammengefasst. Es gibt also noch einen konkreteren Unterbau, nämlich eben diese Zulieferung, sodass wir eben zum Beispiel in der Tat im Bereich der Kommunen machen wir ja sowieso Fortbildungen und Veranstaltungen, oder gehen wir noch einen Schritt weiter und fahren noch ein paar Mal jetzt raus. Man muss aber natürlich sagen, diese grundsätzlichen Prioritäten werden natürlich sehr schnell von der Aktualität dann überlagert, ganz klar. Ich hatte keine Priorität, wir kümmern uns um ChatGPT und dann kam es da natürlich schnell und dick. Und da ich die Taskforce KI leite der deutschen Behörden, hatten wir da einiges um die Ohren. Und klar, da bleibt alles andere halt mal liegen. Also natürlich ist es so, dass wir da möglicherweise nicht alles so verwirklichen können, wie wir uns das im Januar vornehmen, weil die Situation im April, im Mai oder im September dann von anderen Dingen geprägt ist.
Aber nichtsdestotrotz wissen wir alle, es ist ganz wichtig sozusagen zu planen, und so geht es ja auch den einzelnen betrieblichen Datenschutzbeauftragten, die sich auch vielleicht überlegen, was könnte man denn zum gewissen Zeitpunkt, nächsten Quartal, im nächsten Halbjahr neu starten oder was sollte man anders machen. Würden Sie denn sagen, DSBs sollten sich vielleicht auch so einen Aktionsplan machen, wenn möglich? Und hätten Sie Empfehlungen, was man sich jetzt draufschreiben sollte?
Die Idee ist ja, dass so ein Aktionsplan in zwei Richtungen funktioniert. Zum einen nach innen, also im Konkreten jetzt hier bei meinen Kollegen und Kolleginnen, das wären so das, wo ich euch auch messe und festmache und gucke dann, was ließe sich davon verwirklichen. Und nach außen, also was macht denn der LFDI so dieses Jahr, welche Ziele setzt er sich? Und ich glaube, das wären auch Ideen, die für die betrieblichen Datenschutzbeauftragten nicht uninteressant wären. Also zum einen die Innenwirkung. Man kann ja gucken, da in irgendeinem Bereich hatten wir 3 Datenpannen im letzten Jahr, oder wenn Kollegen eben größere Unternehmen betreuen, vielleicht gibt es da eine Abteilung, die besonders auffällt, oder man sagt, in dem Jahr kümmere ich mich mal besonders um die oder gucke da besonders mal drauf oder lasse mir eben mal berichten von. Das heißt also, dass man guckt, wo sind sozusagen potenzielle Missstände, die man durch proaktives Handeln schon möglichst vermeiden kann. Das ist ja dann im Interesse aller. Und das Zweite ist so eine Art Außenwirkung. Die betrieblichen Datenschutzbeauftragten Kollegen haben ja manchmal so ein bisschen das Sichtbarkeits- und Zugangsproblem. Und wenn man eben der Geschäftsführung schon mal den Aktionsplan vorlegt, ist es ja immerhin schon mal ein Signal. Erstens, ich bin noch da. Und zweitens, ich habe auch was vor. Natürlich ist das für Kollegen, die vielleicht externe sind und mehrere oder viele Unternehmen betreuen, ein bisschen schwierig, das vielleicht immer für alle zu machen. Aber auch da kann man ja Prioritäten setzen und sagen, also da sehe ich wirklich eine Möglichkeit, mit einem Aktionsplan, da steht ja drin, was ich in der Zukunft machen will, Aufmerksamkeit für ein oder zwei Themen zu erregen, von denen ich glaube, dass Aufmerksamkeit erforderlich ist. Und dann kann man sagen, hier, ich habe den Aktionsplan, ihr kennt den, seid nicht überrascht, wenn ich mir das auch mal angucke oder mal vorbeikomme.
Und wir haben ja gesehen, Sie haben es ja auch gesagt, am Beispiel KI, man macht einen Aktionsplan, es kommen neue Entwicklungen, dann muss man den vielleicht aktualisieren. Und manchmal kommt auch aus der Gesetzgebung heraus auch nochmal Veränderungen, die man auch zu berücksichtigen hat. Und ich zitiere mal, Sie schreiben auch, die Gesetze zu digitalen Diensten, digitalen Märkten enthalten ebenso wie weitere geplante Gesetze datenschutzrechtliche Bezüge. Hinzu kommen neue Zuständigkeiten anderer Behörden und eventuell künftige neue Zuständigkeiten des LFDI, die der genauen Klärung bedürfen. Eine Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes steht an, die ebenfalls die Arbeit des LFDI beeinflusst. Was können Sie uns denn da sagen? Was zeichnet sich da vielleicht ab, wenn man da schon was sagen kann, an möglichen neuen Aufgaben der Aufsicht?
Zum einen geht es um verstärkte Kooperation mit anderen Behörden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel diese ChatGPT-Geschichte sehen, da ist ein Jugendschutzproblem drin. Da sind eigentlich auch die Landesmedienanstalten mit zuständig. Die betreiben ja auch Jugendschutz in den Medien. Sowas wird zunehmen. Wir haben den ganzen Gesetzgebungsakten auf europäischer Ebene immer irgendwie drin eine Aufsicht, die der Mitgliedstaat bestimmt. Das ist zum Beispiel jetzt die Bundesnetzagentur, die damit eben auch Aufgaben übernimmt im Rahmen des Digital Services Act, also bei digitalen Diensten, bei Handel, Internet-Provider, E-Commerce. Nur das kann immer eben auch Datenschutzbezüge haben. Also da gibt es schon erste Schritte, eben verstärkt zu kooperieren. Dasselbe bei der Wettbewerbsgeschichte, also Digital Markets Act. Natürlich sind die Wettbewerbsbehörden zuständig, aber das Bundeskartellamt hat natürlich dann auch verstärkt datenschutzrechtliche Aspekte möglicherweise, die dann eine Rolle spielen. Da sind wir wiederum zuständig, je nachdem Bund oder Land, je nachdem, um welches Unternehmen es geht. Also auch da müssen wir verstärkt kooperieren. Und darüber raus kann es auch durchaus sein, dass wir neue eigene Zuständigkeiten erhalten. Das wissen wir noch nicht. Es ist so, dass bei zwei Gesetzentwürfen, die also noch nicht gerecht sind, nämlich beim Data Act zu vernetztem Wirtschaften, da vielleicht weniger, aber eben auch bei der KI-Verordnung, auch Aufsichtsbehörden geschaffen werden oder vorhandene mit Aufgaben betraut werden. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass etwa im Bereich künstliche Intelligenz auch Aufgaben direkt auf die Datenschutzaufsichtsbehörden zukommen. Wir befassen uns sowieso natürlich mit den Themen, aber es ist eben dann doch nochmal was anderes, wenn man zum Beispiel konkrete Aufsichtszuständigkeiten erhält. Da muss man dann uns selber wieder nicht nur inhaltlich, sondern eben auch organisatorisch weiterentwickeln, gegebenenfalls um Personalzuwachs bitten. Das ist also, sind also die beiden Aspekte, mit Sicherheit mehr Koordinierung. Das sehen wir jetzt schon bei ChatGPT. Wir haben nicht nur eine Taskforce innerstaatlich, sondern wir haben auch eine europäische Taskforce ChatGPT, die übrigens heute Nachmittag tagt. Und da sind wir natürlich drin. Das ist gut und wichtig. Sowas wird eher zunehmen. Also diese Koordinierungsdinge zwischen den Datenschutzbehörden, aber eben auch, und das wird dann spannender, weil da gibt es noch keine Strukturen mit anderen Behörden, Bundesnetzagentur, Landesmedienanstalten, wem auch immer, wer da auch immer Zuständigkeiten noch dazu bekommt. Wie gesagt, und wenn wir noch eigene Zuständigkeiten zusätzlich erhalten sollten, dann natürlich erst recht eine Erweiterung des Aufgabenkreises.
Wenn ich da kurz einflechten darf, Oliver, die Frage, Sie hatten es eben schon gesagt, wenn Sie neue Zuständigkeiten dazu bekommen, haben Sie Signale aus der Politik, dass dann auch eine Budgeterweiterung sozusagen erkannt wird? Also bekommen Sie da dann positive Signale?
Ist ein bisschen schwierig, solange man nichts Definitives sagen kann. Also ich kann natürlich auf meinen Haushaltsgesetzgeber zugeben. Bin sicher, dass da auch ein offenes Ohr ist. Nur Da muss es halt halbwegs konkret sein. Der Gesetzgeber wird nicht sagen, ich gebe Steuergeld in eine gewisse Richtung, weiß aber gar nicht, ob da überhaupt was passiert. Das heißt also, bei der formalen Neuzuständigkeiten, Überlagerung oder Zuteilung, müssen wir jetzt mal abwarten. Die KI-Verordnung wird diesen Sommer verhandelt wenn sich dann konkret abzeichnet, dass da die Datenschutzaufsichtsbehörden Zuständigkeiten dazu erhalten, bin ich sicher, dass die Landes- und Bundesgesetzgeber im Haushaltszusammenhang da ein offenes Ohr haben. Ich weiß, es schon der eine oder andere Kollege da im Vorgriff auch schon Glück gehabt hat und die Haushaltsgesetzgeber da gesagt haben, ja, das ist auf jeden Fall ein Zukunftsthema, andere noch nicht. Einfacher wird es zu argumentieren, wenn man sagt, hier die Entscheidungen sind relativ klar und das zeichnet sich jetzt ab zu dem und dem Zeitpunkt, dann lässt sich eben besser argumentieren. Ich vermute aber beinahe, meine alle wissen, da muss man jetzt kein Spezialist sein, dass ein Thema wie künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren noch mehr an Fahrt aufnehmen wird, als es ohnehin schon tut. Also bin ich da eigentlich ganz hoffnungsfroh, dass, wenn es der Haushaltslage erlaubt, die Landesgesetzgeber, Haushaltsgesetzgeber da auch ein offenes Ohr haben, die Politik da sagt, ja, da sollten wir auch rein investieren.
Und wenn man immer schaut, also denke ich mir so, wenn sich bei der Aufsichtsbehörde vielleicht etwas entwickelt, etwas verändert oder wenn die Aufsichtsbehörde zum Beispiel in stärker in Kooperation auch tritt, dass man da auch für sich als DSB was lernen kann oder dass man da gewisse Dinge spiegeln kann. Also würde ich zum einen ja nehmen, dass die betrieblichen DSBs auch mehr so ein bisschen auch Ausschau halten sollten, mit wem machen da Kooperationen intern Sinn, also Synergien, gemeinsame Aufgaben, aber vielleicht auch immer gucken, es sind ja sehr oft personenbezogene Daten mit betroffen, auch in anderen Bereichen, wenn man denkt, Informationssicherheitsbeauftragte, Compliance-Beauftragte, immer wieder hat natürlich das auch mit Datenschutz zu tun und da sollte man eben zusammenarbeiten. Und das andere, wenn neue Aufgaben kommen, sagen wir mal, die Datenschutzaufsicht würde noch stärker in den Bereich der KI-Regulierung, Überwachung mit eintreten, wenn das so rechtlich gewünscht wäre, dann könnte das natürlich auch dazu führen, dass man das beim DSB auch versucht mit anzusiedeln. Und wir lernen dann schon daraus, was Sie gesagt haben, dann organisatorisch nochmal prüfen, neu aufstellen, auch sicherlich nach Budgets suchen und gucken, wie man all diese Aufgaben dann jetzt unter den sowieso schon eng sitzenden Hut bekommt. Und ich denke mal, dass die DSBs deshalb auch ganz fasziniert an ihren Lippen hängen, was tut sich bei der Aufsicht, weil das eben doch die eine oder andere Rückwirkung haben wird.
Es ist auf jeden Fall sinnvoll, das Geschäftsmodell ganz konkret zu befragen. Also es wird ja für die Datenschutzbeauftragten ohnehin spannend, von diesen ganzen neuen Rechtsakten, was ist eigentlich für mich relevant in meinem Laden hier? Also und das können wir als Aufsichtsbehörde natürlich so generell gar nicht bewerten. Dazu gibt es eben zu viele unterschiedliche Geschäftsmodelle, aber die DSBs sollten das Geschäftsmodell ja am besten kennen. Und dann kann man eben sagen, hier offensichtlich, wir haben Berührungspunkte, weil wir so groß sind, auch mit Markets Act, wir müssen Wettbewerbsrecht noch irgendwie mit einflechten. Oder wir haben eben viele KI-Anwendungen oder planen welche, da müssen wir aufpassen. Oder bei uns ist Digital Services Act relevant, weil wir so viel im Bereich E-Commerce unterwegs sind und Plattformen, Ökonomie und Berührungspunkte haben. Also da wäre meine Bitte und mein Wunsch, dass unsere Ansprechpartner, also die DSBs, dann auch schon sagen können, ja, wir richten uns so und so aus, das Unternehmen geht in die Richtung, die Firma macht das und das. Dazu habe ich einen monatlichen Jour fix intern mit dem IT-Sicherheitsbeauftragten und einem aus dem Justiziariat, wenn es mittelgroße Unternehmen sind oder eben andere Gesprächskanäle, sodass ich davon ausgehe, wenn wir als Aufsichtsbehörden erweiterte Zuständigkeiten haben, dann sind unsere Ansprechpartner in den Unternehmen, die betrieblichen Datenschutzbeauftragten, diejenigen, die wir dann erstmal fragen. Und man muss nicht alles wissen, aber zumindest vielleicht in der Tat sich organisatorisch so vorbereitet haben, dass man weiß, okay, die und die Fragen können die und die beantworten. Und dann ist man da besser vorbereitet, als wenn man erstmal nachdenkt, wen man da überhaupt fragen muss.
Und als DSB sollte man dann auch wirklich an diesen ganzen neuen Entwicklungen dranbleiben und schauen, was die Aufsichtsbehörden dazu veröffentlichen. Wir versuchen auch mit unseren Veröffentlichungen dazu beizutragen, dass man da immer up to date ist und sich entsprechend vorbereiten kann, dass nicht eines Tages die Geschäftsleitung dasteht und sagt, ja, jetzt, wir haben vermehrt KI-Einsatz, jetzt musst du uns mal da helfen, dass wir hier die Vorgaben einhalten. Da muss man sich natürlich schon rechtzeitig darauf vorbereiten können. Jetzt hatte ich noch etwas gefunden von dem Digitalverband Bitkom, so in Richtung Zukunft der Datenschutzaufsicht. Und das würde ich gerade auch nochmal zitieren wollen, damit wir darüber kurz sprechen können. Und zwar sagt Bitkom: Statt mit 18 verschiedenen Datenschutzaufsichten weiterzumachen, ist es höchste Zeit, Schwerpunktaufsichten zu bilden, bestehende Doppelungen abzuschaffen und die Absprachenmechanismen zu verbessern. So würden zugleich Kapazitäten frei, um die Beratungsangebote der Aufsichten deutlich auszubauen. Die Zeit drängt, denn es werden mit dem Data Act und AI Act bald zahlreiche neue Zuständigkeiten auf die Datenschutzaufsicht zukommen. So vermutet jedenfalls Bitkom. Was sagen Sie dazu, so in Richtung Schwerpunktaufsichten? Sie haben ja eh schon gesagt, beispielsweise Taskforce, KI, da haben Sie den Vorsitz. Das ist ja, viele dieser Schwerpunkte sind ja eigentlich auch schon gebildet in der DSK.
Also die Bitkom verlangt nicht mehr eine Zentralisierung. Das ist schon mal eine gute Nachricht, weil wir eigentlich der Auffassung sind, dass mit den Aufsichten vor Ort die unterschiedliche regionale Besonderheiten besser abbilden können, dann nicht nur verfassungskompetenzrechtlich, sondern eben auch rein sachlich das besser und läuft. Und sehr, sehr viele Fälle sind ja dann doch eben regional, örtlich, im Bundesland und so weiter. Muss man sehen, die Bitkom ist ein Verband, der sehr viele Mitglieder hat. Da ist auch Facebook oder Google mit drin, also auch übergreifende Unternehmen, die natürlich Interesse haben, möglichst nicht unterschiedliche Auffassungen zu irgendwas zu erhalten. Ich bin aber bei dem Punkt mit der Bitkom einverstanden, Absprachemechanismen verbessern, ja, das ist immer ein Dauerthema. Wir haben ja auch einen Arbeitskreis in der DSK, Arbeitskreis DSK 2.0. Wir haben in diesem Arbeitskreis, da darf ich auch den Vorsitz überführen, zum Beispiel die Geschäftsordnung geändert hin zu Mehrheitsentscheidungen, Zweidrittelentscheidungen. Also insoweit, wir reagieren da schon, wir versuchen es da auch zu verbessern. Es wird im BDSG wahrscheinlich eine Änderung dahingehend erfolgen, dass die Datenschutzkonferenz irgendwie erwähnt wird, weil es im Koalitionsvertrag nämlich drinsteht und mehr wissen wir auch noch nicht so genau. Das heißt aber, es wird bei der Struktur mit den Landesbehörden bleiben und dann ist die Frage, wie organisiert man sich eben besser? Und wie gesagt, da sind wir dran. Wir wollen auch eine Geschäftsstelle, eine gemeinsame, haben wir gerade beschlossen, wollen war ich schon lange, wo es eben darum geht, dass gewisse administrative Aufgaben nicht jedes Jahr vom Vorsitz neu übernommen werden müssen. Sie wissen, bei uns wechselt der Vorsitz jährlich. Bisher ist es so, dass Land, das den Vorsitz hat, macht dann eben auch so die ganze Verwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten. Und je mehr das werden und je mehr man da kooperiert, desto sinnloser ist es, dass dann Kollegen aus dem Land das erstmal sich neu angucken und nach einem Jahr wieder abgeben an andere. Also eine Geschäftsstelle wäre gut als eben auch Ankerpunkt für Kooperation, die dann inhaltlich natürlich andere vornehmen. Aber Sie wissen, wie wichtig es ist, erstmal organisatorisch so einen Unterbau zu haben. Das heißt also, die Richtung der Bitkom verstehe ich schon, versuchen wir auch zu machen, dass natürlich auch dort gewünscht ist, mehr Beratung und weniger Aufsicht, verstehe ich auch. Wir sind immer dann beliebt, wenn wir kein Bußgeld machen und nur beraten, aber ab und zu bleibt es halt nicht aus, dann auch mal eine Maßnahme zu ergreifen. Nein, aber im Ernst, ich glaube, dass die Zeichen der Zeit haben wir schon vor Jahren erkannt, wir sind seit 2020 da dran, Änderungen vorzunehmen. Das ist alles nichts, was jetzt groß irgendwen interessieren müsste draußen in der politischen Welt, aber wenn es darum geht, Änderungen von außen vorzunehmen, dann muss man doch mal sagen, innen haben wir schon einiges geändert und bewirkt, arbeiten sehr gut zusammen. Wir haben jeden Montag Jour fix, wo wir uns alle zusammenschalten, also soweit diese verbesserten Absprachemechanismen laufen zwischen den Datenschutzaufsichtsbehörden meines Erachtens inzwischen sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn es jetzt um Absprachemechanismen mit anderen Behörden geht, Stichwort Bundesnetzagentur oder wer immer auch da eine Rolle spielen mag, ja, da müssen wir halt nochmal weiter über Infrastruktur nachdenken.
Wenn wir jetzt blicken, und auch dieser Podcast dient ja letztlich der Öffentlichkeitsarbeit, in Ihrem Aktionsplan sprechen Sie auch ganz konkret von Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Sehen Sie da auch eben einen Schwerpunkt, dass man einfach noch mehr die Öffentlichkeit über Datenschutz aufklären sollte?
Bleibt ein Dauerthema meines Erachtens. Es ist halt einfach so, dass man so in seiner kleinen Blase sehr, sehr schnell sehr einig ist. Also auch wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen von der Bitkom rede oder so, die vielleicht völlig andere Idee, aber wenn es darum geht, aus datenschutzrechtlicher Sicht muss das und das so und so sein, haben wir sehr schnell eine Einigung. Nur, wir sind halt ganz wenige. Und deshalb geht es ja dann darum, dass wir eben nach außen treten. Ja, und Rheinland-Pfalz machen wir in der Tat eine Reihe von Veranstaltungen. Wir machen jetzt am 5. Juli gemeinsam mit den hessischen Kollegen den zweiten Behördentag, wo also für betriebliche, für behördliche Datenschutzbeauftragte in Frankfurt eine Veranstaltung stattfindet, vom BVD organisiert, wo eben im Prinzip Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer beiden Behörden referieren und den ganzen Tag zur Verfügung stehen. Das ist also gezielt für die behördlichen, auch betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Solche Formate gibt es ja auch in Bayern, Baden-Württemberg, dann im Oktober, glaube ich, sind ganz sinnvoll. Wir machen für die kommunalen Datenschutzbeauftragten schon immer dezentral zwei-, dreimal im Jahr Veranstaltungen. Wir werden im November was Größeres machen zu Gesundheitsdaten, weil das eines der ganz spannenden Themen ist. Auch da gibt es ja einen Entwurf einer europäischen Verordnung und immer viele Diskussionen vor dem Hintergrund, dass auch Bundesgesetze geschaffen werden. Also Gesundheit ist im Moment einer der sozusagen Hotspots der normativen Entwicklung. Ich denke, sowas hatten wir auch etwa im November, als wir auf dem Petersberg getagt haben. Da gab es auch eine Vorabendveranstaltung. Also insoweit da, die sind auch, werden dann auch teilweise eben gestreamt. Also da einfach sich auch mit Veranstaltungen über dem Tellerrand hinaus an eine größere Öffentlichkeit zu wenden. Zum Beispiel an Ärztinnen und Ärzte im Bereich Gesundheit, damit die nicht immer nur von ihren Verbandsvertretern Dinge und Meinungen erfahren. Sowas wird auf jeden Fall spannend bleiben und spannend werden. Man muss natürlich sagen, gerade diese neuen Rechtsakte auf europäischer Ebene, also dazu, wir haben letzte Woche in Speyer eine Tagung gehabt, die wir auch jährlich machen, gemeinsam mit unserem Digitalisierungsministerium und der Universität Speyer, KI in der öffentlichen Verwaltung. Da waren auch Kommissionen und so Parlamentvertreter, Abgeordnete zugeschaltet. Da einfach auch ein bisschen auf Stand zu bleiben, rechtspolitisch, ist die eine Sache. Und das dann aber auch, und das ist dann wiederum das Spannende, was auch mein Appell an die Datenschutzbeauftragten ist, wahrzunehmen und vorzufiltern, was von diesen ganzen vielen Dingen könnte denn letztlich in meinem Unternehmen, das ich zu betreuen habe, eine Rolle spielen. Und dann kann man auch sehr viel konkretere Fragen stellen, die man dann auch konkret beantworten kann. Also rechtspolitisch, allgemeine Aufklärung, dann aber auch gezielt an die Ansprechpartner in den Unternehmen, die damit befasst sind.
Also die DSB als so auch Filter und Multiplikator, so nach außen gucken, was ist da alles an neuen Entwicklungen, dann auswerten für das eigene Unternehmen, ist das relevant, und dann vielleicht auch so eine Art eigene Öffentlichkeitsarbeit machen. Also ich könnte mir denken, beim Firmen-Event vielleicht ein Vortrag, neue Entwicklungen, Datenschutz, oder man macht sogar sowas wie einen eigenen Podcast oder man versendet einen internen Newsletter. Würden Sie auch sagen, wenn man das so spiegelt, wie Sie Aufklärungsarbeit für die Öffentlichkeit machen, dass es eben für den DSB ja auch eine ganz wichtige Aufgabe sein muss, aber kostet natürlich einiges an Zeit, aber nur so kann man ja den Datenschutz wirklich ins Bewusstsein bringen.
Das wäre in der Tat ideal, wenn es so liefe. Wir als Behörden natürlich, wir sind ja für alle Unternehmen zuständig in unserem Zuständigkeitsbereich, übergeordnete Fragen natürlich behandeln und dann die Kollegen und Kolleginnen in den Betrieben, in den Unternehmen, in den Behörden dann das konkret herunterbrechen. Und ich meine, es ist ja immer auch so, dass bei großen Tagungen ja auch Datenschutzbeauftragte oft auch vortragen, klar, oftmals eben von größeren Unternehmen, aber auch bei dem Behördentag zum Beispiel, den wir speziell für Datenschutzbeauftragte eigentlich machen, ist ja die Idee, dass man vor Ort, dann sind meine Mitarbeiter da und die der hessischen Kollegen, dann kann man sagen, ich habe mir hier mal Gedanken gemacht, habe da eine Frage, bei mir ist es so und so, was meint ihr denn dazu? Also man kann es dann ja auch ansprechen, weil wir lernen dann ja auch dann dazu und sagen, aha, das scheint ein Problem zu sein, dass ganz viele Unternehmen haben wir so gar nicht gesehen oder konnten wir so gar nicht entdecken, sodass man sich da vielleicht auch im Dialog mit uns auseinandersetzt. Also diese Vorträge, diese Veranstaltungen, da haben wir ja auch einen Stand, ja. Vielleicht kann man nicht alles direkt beantworten, aber das dient ja auch gerade zu dem Austausch zu solchen Fragen. Und dann kann man im Unternehmen dann sagen, ja, wir haben diese und jene offenen Baustellen und da kann man vielleicht auch dann mit der Geschäftsführung in Kontakt treten und sagen, hier, da müsst ihr aufpassen, sonst läuft es möglicherweise falsch. Und wenn ihr die in die Richtung geht, läuft es möglicherweise richtig.
Und wir können natürlich nur bestätigen aus unserer Podcast-Erfahrung, dass der Dialog mit den Aufsichtsbehörden immer sehr wertvoll und interessant ist. Kann man nur empfehlen, da die Möglichkeiten zu suchen. Nochmal kurz ein paar wenige Punkte noch aus Ihrem Aktionsplan. Und zwar, wir hatten ja auch darüber gesprochen, nach der Pandemiezeit jetzt wieder mehr Kontrollen vor Ort. Und wenn man jetzt sich überlegt, nicht nur bei Ihnen ist der Personalbestand knapp, sind natürlich auch die DSBs, die schauen müssen, wie können Sie das überhaupt machen? Sehen Sie da Chancen für mehr digitale, automatisierte Prüfung oder wie kann man das schaffen, seinen Prüfauftrag sowohl als Aufsichtsbehörde, aber auch als DSB im Unternehmen, wie kann man da einfach mit den knappen Ressourcen besser haushalten?
Wir haben uns in der Tat Gedanken gemacht, wir verstärkt eben nicht persönlich auftauchen, sondern per Fragebogen agieren. Es gibt eine Reihe von Behörden, die das auch bereits machen. Wir auch. Wir hatten also zum Beispiel jetzt für Presseunternehmen, haben wir mit 9 anderen Behörden gemeinsam eben die Presseunternehmen per Fragebogen abgefragt, die Antworten ausgewertet. Also vor Ort muss dann nicht heißen, dass man hinfährt. Das kann unterschiedlich sein. Ich habe mit meinen Kollegen und Kolleginnen hier gesprochen, die ein paar meinten, also zum Beispiel bei der einen oder anderen Behörde ist es einfach auch gut, wenn man vor Ort sozusagen aufschlägt als Aufsichtsbehörde, weil das auch wiederum die Sichtbarkeit des Datenschutzes in der Behörde vergrößert, weil vielleicht dann der Bürgermeister doch mal vorbeikommt oder der Büroleiter. Aber in anderen Zusammenhängen ist durchaus die Möglichkeit, eben auch digital vorzugehen, also Fragebögen hinzuschicken. Wir machen das ja ohnehin, dass wir meistens bei Vorortkontrollen in Rheinland-Pfalz erst einen Fragebogen hinschicken und sagen, wir kommen zu dem Zeitpunkt, weil wir kommen also nicht unvorbereitet morgens um 7, sondern mit Anmeldung. Es sollen ja auch die Kollegen und Kolleginnen vor Ort sein, die antworten können. Deshalb Fragebögen machen wir ohnehin. Und da ist in der Tat die Überlegung, ob man das dann einfach digital macht. Gegebenenfalls kann man ja mit einer Videokonferenz dann auch mal besprechen, wenn es einen Dialog betrifft. Also das sind Formate, die wir teilweise schon machen und teilweise noch verstärkt in Betracht ziehen, um eben dann diese Kontrolltätigkeit etwas einfacher, gerade in Flächenländern auch ohne zu großen Aufwand und dicken umweltrechtlich nachhaltiger, weil wir nicht fahren müssen, dann auch zu verwirklichen.
Jetzt von meiner Seite die letzte Frage, bevor ich an meinen Kollegen Severin Putz noch mal kurz gebe. Und zwar so ein Plan, der ist ja nicht nur bei Ihnen, der Aktionsplan intern in der Aufsichtsbehörde, sondern der ist ja bewusst veröffentlicht worden, dient auch der Transparenz, haben wir darüber gesprochen, dass man eben damit auch nochmal zeigt, das sind Schwerpunkte, das sehen wir als besonders wichtig an. Jetzt nur nochmal gefragt, es ist fast rhetorische Frage, aber einfach, um das auch nochmal zu unterstreichen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man als Unternehmen oder Behörde denken kann, hier im Aktionsplan sind diese Schwerpunkte, das ist jetzt das Wichtige und alles andere kann ich links liegen lassen. Aber so ein Missverständnis sollte also nicht entstehen.
So ein Missverständnis sollte natürlich nicht entstehen. Letztlich ist es aus unserer Sicht wichtig, auch deutlich zu machen, was wir jenseits unserer Pflichtaufgaben denn als Schwerpunkte haben. Wir haben natürlich die Problematik, dass wir in den letzten Jahren sehr beschwerdegetrieben waren. Wir müssen Beschwerden innerhalb von 3 Monaten irgendwie was entgegnen, antworten, bearbeiten. Und die Zahlen der Beschwerden sind ja in den letzten Jahren immer angestiegen. Jetzt haben sie sich eingependelt. Also bei ganz vielen Behörden steigen die Zahl der Beschwerden nicht weiter an. Und das heißt also, wir sind jetzt so ein bisschen in der Situation, mit den Beschwerden kommen wir einigermaßen hin. Also klar, wenn nicht 3 Leute krank sind, und aber wie auch immer, ja. Grundsätzlich wissen wir, wie wir da hinkommen. Die Datenpannen steigen weiter, die Zahlen. Insbesondere natürlich auch wegen Hacking, Cybersicherheit, Angriffen. Also das ist noch ein Punkt, wo wir auch organisatorisch reagiert haben hier in Rheinland-Pfalz. Wir haben es zentralisiert, wir haben eine zentrale Datenpannenstelle. Und dann ist halt die Frage, das wissen ja alle, dass wir da sowieso was machen müssen. Aber wir versuchen uns eben frei zu schwimmen. Und wenn man dann Kapazitäten hat, dann kann man sagen, natürlich, auch da gibt es Aktualitäten. Ja, Fall hier, Fall da. Aber drüber raus haben wir dann in der Tat auch noch was, wo wir über die beschwerdegetriebene Situation hinaus uns engagieren möchten. Und das nach außen zu kommunizieren, ist natürlich auch eine Art politisches Signal. Also ich habe das natürlich auch mit den Ministerien, mit dem Innenministerium besprochen, bei uns, digitale Souveränität. Wie sieht's denn im Moment aus in der Landesverwaltung Rheinland-Pfalz? Was macht ihr denn so? Welche Richtung soll es denn gehen? Mit der Staatskanzlei habe ich auch drüber gesprochen. Also es ist dann schon halt auch was, wo man über die sozusagen die Pflicht in der Kür dann nochmal Schwerpunkte setzen kann.
Mhm. Absolut. Dann möchte ich von meiner Seite erstmal herzlich danken, lieber Herr Professor Kugelmann, und gebe an meinen Kollegen Severin Putz.
Ja, danke schön auch von meiner Seite, Herr Professor Kugelmann. Was ich noch gerne von Ihnen wissen würde, wir hatten kürzlich auch mit der Berliner Beauftragten über Interessenskonflikte bei den betrieblichen Datenschutzbeauftragten gesprochen. Und ja, jetzt steht da ja eh schon in der DSGVO auf der einen Seite der Datenschutz und auf der anderen Seite der freie Verkehr der Daten quasi in die Verordnung reingeschrieben da. Und auch als Aufgabe für die Aufsichtsbehörde festgehalten. Wie sehen Sie das denn? Rechnen Sie da mit gewissen Interessenskonflikten innerhalb der Aufsichtsbehörde oder pendelt sich das einfach gut aus? Ist das als Aufgabe gut miteinander vereinbar, wenn Sie da auf Data Act schauen und diese Entwicklung?
Diese Data Acts betonen jetzt so ein bisschen die Richtung Wirtschaft. Also es geht ja um den digitalen Binnenmarkt, es geht um die Erleichterung sozusagen der Nutzung von Daten für wirtschaftliche Zwecke, um die Europäische Union als Wirtschaftsstandort zu befördern. Natürlich können da Konflikte auftauchen mit datenschutzrechtlichen Fragestellungen. Also aus unserer Sicht, wir als Behörde haben es da etwas leichter als die betrieblichen, glaube ich, weil wir uns ja halt stark als Grundrechtsschutzbehörde verstehen. Unser Ansatz ist eben historisch immer sein Volkszählungsurteil sozusagen. Also wir machen Grundrechtsschutz und das bringen wir dann gegebenenfalls in Einklang mit freiem Datenverkehr. Das kann sich eben wird sich nicht ändern, aber kann neue Akzente setzen, wenn wir eben andere Rechtsnormen auch haben, die eben vernetztes Wirtschaften erleichtern wollen. Da ist bei den betrieblichen Kollegen und Kolleginnen sicherlich noch eine stärkere Selbstbefragung erforderlich. Ich gehe aber mal davon aus, dass das dort auch so sein wird, dass die Geschäftsleitung oder die Kollegen im Unternehmen, die für Vertrieb Marketing zuständig sind, sehr viel eher dann natürlich auf die geschäftlichen Interessen schauen. Das ist ja ihr Job. Es ist immer Aufgabe der betrieblichen Datenschutzbeauftragten bleiben wird, erstmal den Datenschutz zu bedenken, dann aber eben auch konstruktive Vorschläge zu machen, wie man das vereinbaren kann. Das versuchen wir dann ja letztlich auch. Aber sag mal so, unser Startpunkt als Behörde jedenfalls ist dann doch immer der Grundrechtsschutz. Und das andere ist sozusagen das, was in Ausgleich gebracht werden muss. Und das lässt sich vielleicht innerbetrieblich auch abbilden, wenn man eben auch innerbetrieblich sozusagen im Dialog ist mit den oder jenen aus anderen Bereichen. Das macht man ja wahrscheinlich typischerweise, wenn es ressourcenmäßig geht, ohnehin. Und die sagen ja, also hier, wir machen ein neues Geschäftsmodell, da klar, braucht man KI und dann sagt man ja, könnt ihr gerne machen, aber so nur so und so, weil da sind personenbezogene Daten betroffen. Also ich denke auch da, der Ansatzpunkt sollte erstmal der Grundrechtsschutz bleiben und die Frage, wie man das vereinbar macht, dann in Dialog mit denen, die dafür eintreten, den freien Datenverkehr zu befördern.
Also durchaus auch Grundrechtsschutz zunächst als Ausgangspunkt und dann aber immer auch die Brille, ich möchte Dinge nicht konkret und komplett verhindern, sondern eben auch ermöglichen, aber eben auf der Basis des Grundrechtsschutzes.
Ja, genau.
Mhm. Wollen Sie mit uns noch einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen? Sie sind ja jetzt, haben Sie vorher, habe ich Sie da richtig verstanden, Leiter der KI-Taskforce. Haben Sie Insights, bis wann könnten wir denn mit einem AI-Act tatsächlich dann verabschiedet rechnen? Haben Sie da besondere
Einsichten? Also wir hatten ja letzte Woche in Speyer die Tagung. Die Informationen aus erster Hand sind die, dass das Parlament jetzt seine endgültige Position festigen wird. Die sind ja die letzten, die noch keine haben. Dann beginnt im Sommer der sogenannte Trilog, also die Absprachen zwischen Parlament, Rat und Kommission über einen endgültigen Text. Der Vertreter der Kommission meinte, er hofft, dass noch dieses Jahr ein endgültiger Text zustande kommen würde. Mhm. Der endgültige Text der KI-Verordnung, na gut, ich sag mal, wenn nicht Ende 23, dann vielleicht Anfang 24. Im Moment ist es so, es wird also mindestens eine zweijährige, der Rat möchte sogar eine dreijährige Frist geben. Also wenn der AI-Act 2024 im Amtsblatt steht, dann steht da drin, für Unternehmen gilt das Ganze ab zwei oder drei Jahre später, also 26 oder 27. Das ist insoweit eine Schonfrist von vermutlich mindestens zwei, vielleicht drei Jahren. Wie gesagt, das wird im endgültigen Verordnungstext drinstehen. Für die Unternehmen ist mit anderen Worten natürlich auch so ein bisschen so eine Umstellungsphase drin. Das heißt nicht, dass man sich dann zurücklehnt und sagt, okay, bis 2027 brauche ich nicht weiter nachzudenken, sondern natürlich muss man gucken, dass man, wenn das Ding wirklich in Kraft tritt, dann auch compliant und rechtskonform arbeitet. Also das war ja unsere Erfahrung damals mit der Datenschutzgrundverordnung, die auch 2016 im Amtsblatt stand und 2018 wirksam wurde und dann waren alle vollkommen überrascht und so, da haben wir nichts gemacht. Ne? So sollte es natürlich nicht laufen. Sondern die Übergangsphase dient eben dazu, Investitionsentscheidungen im Unternehmen schon vernünftig treffen zu können. Das ist ja manchmal in der Tat und nicht von heute auf morgen. Und deshalb wäre eben auch die Bitte an die Datenschutzbeauftragten, das frühzeitig im Blick zu haben, auch die Geschäftsleitung dahingehend zu informieren, nach dem Motto, am Stichtag müsst ihr eigentlich alles einhalten, sodass man im genau genommen sich vorab schon, wenn man den Text endgültig hat, wenn das 2024 im Amtsblatt steht, eigentlich daran orientieren sollte, idealiter alles einhalten sollte, weil man da eben kein Risiko hat, dann ab dem Wirksamkeitsstichtag plötzlich in ein Loch zu fallen.
Vor dem Hintergrund der Geschwindigkeit der Entwicklung bei der KI, halten Sie diese langen Fristen für angemessen?
Das ist ein großes Problem. Also ich weiß, dass natürlich die Gesetzgeber versuchen, einigermaßen technologieoffen und einigermaßen abstrakt zu agieren. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wenn es klappt, dann muss man eben nicht dauernd etwas ändern und einer neuen Technologie hinterherhecheln. Nachteil heißt natürlich eine gewisse Rechtsunsicherheit, weil dann sind wir eben bei Generalklauseln, bei allgemeinen Formeln, ja, beim Stand der Technik, bei Technik. Also ich gebe Ihnen mit Ihrem Bedenken recht, ich finde das auch sehr lange. Vielleicht ist es bis dahin schon so, dass 2-3 Sachen völlig veraltet sind. Andererseits, die überwiegenden Dinge, die da drin stehen, sind die Anforderungen für diese Hochrisikosysteme. Also die Systeme, die in die Kategorie hohes Risiko für Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen fallen. Das weiß man dann halt auch schon. Und da kann man dort eben über die allgemeinen Transparenzanforderungen, die für alle gelten, dann raus schon sagen, okay, ich brauche eine Datenschutzfolgenabschätzung. Oder dort wird möglicherweise eine besondere Abschätzung drinstehen. Ich brauche verstärkte technische Maßnahmen. Ich muss intern mich mehr organisieren. Ist vielleicht doch Spielraum auch hinsichtlich der unterschiedlichen Geschäftsmodelle. Also ist lange, ist in der Tat eine Gefahr, dass dann 2-3 Bestimmungen drin sind. Man sagt, also das war Stand 2022, als mal eine Verordnung entworfen wurde, aber nicht 2027. Überwiegend glaube ich, dass es eben allgemeine Regeln sind, auf die man vielleicht auch dann von Seiten der Entwickler ein bisschen gucken kann und die wahrscheinlich dann doch Bestand haben werden.
Vielen Dank, Herr Professor Kugelmann, für diese ausführlichen Antworten und dass Sie uns wieder so lange zur Verfügung gestanden haben. Es hat wieder immer sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die spannenden Fragen. Es ist ja auch für mich immer ganz interessant, was denn so im Interesse steht und wo wir auch als Behörde von außen so ein bisschen befragt werden, was wir so machen. Und Selbstvergewisserung ist ja immer eine schöne Sache. Also vielen Dank auch an Sie.
Ja, vielen Dank auch dir, lieber Oliver, für die Vorbereitung des Gesprächs und die Fragen.
Ja, sehr gerne, war mir wieder eine Freude.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für das Interesse und schalten Sie gerne wieder ein, wenn wir wieder eine neue Folge aufgezeichnet haben von Datenschutzpraxis, der Podcast.